Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Deutschland braucht mehr studierte Pflegefachleute. Da sind sich im Grunde alle Expertinnen und Experten einig. Doch die Hälfte der Studienplätze wurde im letzten Semester gar nicht belegt. Warum das so ist, ist ein Thema bei uns in Campus und Karriere. Außerdem berichten wir darüber, wie Sinti und Roma hierzulande in Schule und Beruf klarkommen. Dazu gibt es eine aktuelle Studie. Und wir schauen nach Frankreich, wo Präsident Macron heute wohl endgültig das Aus der Elite-Hochschule ENA verkünden wird. Bis dahin begrüßt Sie dazu am Mikrofon Regina Brinkmann. Hallo. In Frankreich ist sie das Symbol der Elitenkultur, die das Land und seine Regierung seit Jahrzehnten prägt und ihr auch das Image der Volksferne eingebracht hat. Die Rede ist von der École nationale ich kann es leider nicht aussprechen, mein Schulfranzösisch hat da offensichtlich nicht gereicht, aber unsere Frankreich-Korrespondentin wird das sicherlich gleich in unserem Gespräch besser erledigen, also sie heißt kurz ENA. Schon vor 2 Jahren hatte Präsident Macron in Aussicht gestellt, die ENA abzuschaffen. Er reagierte damit auf die Ergebnisse des Bürgerdialogs, den er als Antwort auf die monatelangen Proteste der Gelbwesten ins Leben gerufen hatte. Doch dann war lange nichts mehr zu hören von diesem ehrgeizigen Reformprojekt. Heute soll es dazu nun überraschenderweise eine offizielle Stellungnahme Macrons geben. Christiane Kess, wie eben schon angekündigt im Studio Paris, es gab ja zuletzt auch Mutmaßungen, dass Präsident Macron dieses Projekt in Zeiten von Corona leise sterben lässt. Wird er das Ende der ENA heute tatsächlich besiegeln?
Also offiziell ist das noch nicht bestätigt, es sind Medien, die das melden, aber es gibt auch schon politische Reaktionen dazu und das Thema, Sie haben es schon angedeutet, ist ja schon lange am Köcheln. 2019 eben hat Macron das vorgeschlagen im Zuge der Proteste der Gelbwesten und in diesem großen Dialog, in den er damals mit den Bürgern getreten ist, da gab es immer wieder heftige Kritik an der ENA, der Vorwurf, die ENA befördere ein abgehobenes Elitensystem. Etliche, vor allem Männer in Führungspositionen, kommen ja von der ENA, auch übrigens Präsident Macron. Dann ist es aber ruhiger geworden um das Thema und es hieß sogar Anfang März, Macron habe seinen Plan aufgegeben, die ENA zu schließen. Sie soll lediglich reformiert werden. Heute Morgen dann die Meldung, die Schließung kommt doch. Heute Nachmittag soll Macron noch bei einem Treffen mit hohen Führungskräften aus dem öffentlichen Dienst das verkünden. Dort geht es generell um eine Reform der Verwaltung.
Wofür steht die ENA? Was macht sie eigentlich aus? Und vielleicht auch mal in Länge, was heißt die ENA?
Ja, die ENA ist tatsächlich die École nationale d'administration, also eine Verwaltungshochschule. Und sie steht ja tatsächlich für ein elitäres System, zum einen bei der Auswahl. Es ist keine Hochschule, die dafür steht, dass Arbeiterkinder dort eine Aufstiegschance bekämen. Das ist nicht einzigartig bei der ENA. Es gibt viele Hochschulen, bei denen das so ist, aber die ENA ist ein bisschen zum Symbol dieses Elitesystems geworden. Das zweite ist eine sogenannte Pantouflage, das könnte man mit Pantoffelei übersetzen. Gemeint ist, dass die ENA-Absolventen mehr oder weniger eine Garantie haben, sofort im öffentlichen Dienst unterzukommen. Dann steigen sie da auf, können auch sehr leicht in die Wirtschaft wechseln. Und das führt dazu, dass heute an vielen Schaltstellen im Land, egal ob in der Politik oder in den Unternehmen, dass dort ENA-Absolventen sitzen. Und das ist ein wie in sich geschlossener Kreis. Und da sagen eben die Kritiker, das befördert Vetternwirtschaft, das befördert auch einen Einheitsgedanken, also bestimmte Überzeugungen, die dann letztendlich auch hinderlich sein können für Reformen.
Wie soll denn diese Elite-Hochschule ersetzt werden?
Also wir wissen es noch nicht, ob wir heute Nachmittag mehr dazu erfahren, müssen wir gucken. Macron hat aber 2019 zu seiner Motivation gesagt, die ENA abzuschaffen, Folgendes.
Nicht, weil es Spaß macht, die ENA abzuschaffen, sondern um etwas aufzubauen, das besser funktioniert. Ich glaube hier nicht an einen Notbehelf.
Ja, und er hat noch hinzugefügt, wenn man die gleichen Strukturen behalte, dann seien die Gewohnheiten zu stark. Also das hörte sich danach an. Er wollte etwas ganz Neues. Aber dann kam doch vor etwa einem Jahr ein Reformplan. Und der sieht vor, dass das Anwerben und die Aufnahme von Studentinnen und Studenten einfach breiter gestreut werden soll. 15% der Plätze sollen an Studierende aus sozial benachteiligten Familien gehen. Die sollen auch finanziell mehr unterstützt werden. Und die Praktika, die die ENA-Studentinnen und Studenten bisher gemacht haben, die waren meistens an börsennotierten Unternehmen und jetzt sollen die in mittelständische Betriebe gehen. Ob diese Reformen bleiben und die ENA einfach damit nur einen neuen Namen bekommt oder tatsächlich etwas ganz Neues kommt, die Rede ist zuletzt hier gewesen von einer wirklich neuen Schule, aber auch wieder in Straßburg. Wie gesagt, heute Nachmittag wissen wir hoffentlich mehr.
Welche Reaktionen gab und gibt es denn bislang zu den Plänen Macrons?
Also zu Wort gemeldet hat sich Bruno Retailleau. Er ist Präsident der konservativen Republikaner im Senat und er spricht von einer Sündenbockpolitik.
Man schafft die ENA ab, weil man den Staat nicht reformiert hat. Niemals war dieses Problem in Frankreich so groß. Das hat die Krise der Pandemie gezeigt. Daraus müssen Konsequenzen gezogen werden. Niemals war der Staat so zentralisiert und bürokratisiert. Das Problem ist nicht die ENA, sondern die Politik, die ihre Verwaltung steuern muss. Aber wir brauchen eine Elite.
Ja, das war eine Reaktion.
Ja, er sagt also, wir brauchen eine Elite. Auch geäußert hat sich Daniel Keller. Er ist Präsident der Vereinigung von ehemaligen Studentinnen und Studenten der ENA. Und er hat gesagt, die Schließung, die ist jetzt völlig unpassend. Es gebe gerade einen beachtlichen Umbruch, der im Gange ist an der ENA. Und man könne außerdem nicht den Elite-Hochschulen das jahrzehntelange Versagen des französischen Bildungssystems vorwerfen. Die ENA sei schließlich auch nicht verantwortlich für die Karrieren über ihre Absolventen, wie die dann verlaufen, wenn die einmal von der ENA abgegangen sind.
Ja, und heute Nachmittag, wenn es dann verkündet wird, wie und ob die Elite-Hochschule ENA abgeschafft werden soll, wissen wir mehr. Soweit erstmal diese Informationen von unserer Frankreich-Korrespondentin Christiane Käs. Vielen Dank nach Paris. In 9 Bundesländern enden nächste Woche die Osterferien. Bevor sich Lehrkräfte und Schulen in die Ferien verabschiedeten, wurden vielerorts bereits Mails mit Infos über die Zeit nach den Ferien verschickt. Vor diesem Hintergrund darf man gespannt sein, ob sich die Kultusministerinnen und Minister bei ihrer heutigen Sitzung ab 16 Uhr in Potsdam noch auf eine neue oder gemeinsame Linie verständigen können bzw. wollen, wie es in den Schulen nach den Osterferien weitergeht. Ein Ausblick auf das Treffen gibt Thorsten Südo.
Bislang gibt es von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, unter anderem Wechselunterricht für Grundschulklassen, Präsenzunterricht für die Abschlussklassen 10, 12 und 13 und Distanzunterricht im Oberstufenbereich. Wie es angesichts der aktuellen Ansteckungszahlen weitergehen könnte, diskutiert die KMK-Präsidentin, Brandenburgs sozialdemokratische Bildungsministerin Britta Ernst, mit den Länderkolleginnen und Kollegen. Breiten Raum wird auch die Teststrategie einnehmen. Millionen Schnelltests sind für Schüler und Lehrer beschafft worden. Ob die Tests im Unterricht oder zu Hause vorgenommen werden, ob es eine Testpflicht als Voraussetzung zum Präsenzunterricht wie in Brandenburg geben wird, auch darüber berät heute die Kultusministerkonferenz. Der Deutsche Lehrerverband und die Bundesschülerkonferenz fordern von der KMK verbindliche Tests für alle Schülerinnen und Schüler 2-mal in der Woche. Mit der heutigen KMK-Beratung soll auch das Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit den 16 Länderregierungschefinnen und Chefs am kommenden Montag vorbereitet werden. Die Kultusministerkonferenz hat sich bislang dafür ausgesprochen, den Unterricht an den Schulen in Deutschland so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. KMK-Präsidentin Ernst plädiert, anders als zum Beispiel die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft dafür, trotz Covid-19-Pandemie auch in diesem Frühjahr die Abiturprüfungen durchzuführen.
Bereits zum 50. Mal wird heute der internationale Roma-Tag begangen. Ein Tag, der alljährlich auf die Situation der Sinti und Roma in ihren jeweiligen Heimatländern hinweist. Und zu diesem Anlass hat das Begegnungshaus Romno-Care in Mannheim eine Studie in Auftrag gegeben. Über 700 Sinti und Roma in Deutschland wurden dazu befragt, wie es um ihre Partizipation in Beruf und Bildung steht. Was sich seit der letzten Studie dieser Art für Kinder und Jugendliche aus Sinti- und Roma-Familien im Bildungssystem hierzulande verändert hat, fasst Armin Hemmelrath zusammen.
10 Jahre ist es her, dass die erste Bildungsstudie zur Situation von Sinti und Roma in Deutschland veröffentlicht wurde. Und seither hat sich viel verbessert für die Kinder und Jugendlichen der nationalen Minderheit, sagt Bildungsforscherin Karin Kudak von der Europa-Universität in Flensburg. Kudak gehört zu den Autorinnen der aktuellen Romno-Care-Studie. Trotz des positiven Trends tritt sie aber deutlich auf die Euphoriebremse.
Zunächst besuchen fast alle die Sekundarschulen. 2011 war es noch so, dass 47% der Befragten einen Sekundarschulabschluss erreicht haben. Heute erreichen 2/3 der Befragten einen Sekundarschulabschluss. Das heißt aber eben auch im Umkehrschluss, dass weiterhin 1/3 der Befragten keinen Schulabschluss erlangt.
Die Zahl liegt damit etwa doppelt so hoch wie bei der Mehrheitsbevölkerung. Ein klarer Hinweis auf eine weiterhin bestehende Benachteiligung für Sinti und Roma im Schul- und Bildungssystem. Auch bei den Berufsabschlüssen sind die Zahlen für Sinti und Roma deutlich schlechter als die deutschen Durchschnittswerte. Nicole Henning stammt aus Kiel und gehört selbst der Minderheit an. Sie sei in einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen, erzählt sie.
Ich bin 72 geboren und habe in den 80ern meiner Schulzeit beendet. Ich habe den Realschulabschluss gemacht. Das Leben bei uns im Brennpunkt war nicht immer einfach als Sintitzer, aber letztendlich hat mich das eher stark gemacht und ich habe gelernt, mich durchzusetzen, was ja für uns eigentlich auch nichts Neues ist.
An der aktuellen Bildungsstudie war Nicole Henning als Interviewerin beteiligt.
Geschockt hat mich so ein bisschen zu hören, wie viele Kinder immer noch in der Schule Gewalt erfahren wegen ihres Sinti-Sein, wie viele Leute beim Einkaufen wegen den dunklen Haaren zum Beispiel auch mehr beobachtet werden als wie nicht dunkle Menschen. Das hat mich schon sehr geschockt.
In den Schulen müsse es deshalb gezielte Förderprogramme geben, um Diskriminierungen und Benachteiligungen entgegenzutreten, sagt Daniel Strauß, Landesvorsitzender des Verbands Deutscher Sinti und Roma in Baden-Württemberg.
Die Lehrkräfte müssen durch gezielte Aus- und Fortbildungsmaßnahmen so geschult werden, dass sie den Bildungserfolg von Sinti und Roma fördern. Denn bisher berichten leider über 60% der Minderheitenangehörigen von Diskriminierung in der Schule. 50% machen sogar Gewalterfahrungen. Und 25% geben an, von Lehrkräften und im Klassenzimmer diskriminiert worden zu sein.
Das seien absolut unakzeptable Zahlen, die weit über Einzelfälle hinausgehen, stellen die Autorinnen und Autoren der Studie fest. Daher müsse man von systematischer Diskriminierung der Sinti und Roma im Bildungssystem sprechen und dringend politisch reagieren. Die notwendigen Veränderungen müssten dabei alle Bereiche des Lernens erfassen, betont Bildungsforscherin Karin Kudak von der Uni Flensburg.
Beim Zugang zur höheren Bildung ist es eben so, dass obwohl eben heute 15% der jüngsten Generation eine Studienzugangsberechtigung erwerben, besuchen lediglich 7% dann letztlich die Fachhochschule oder Hochschule, die Universität. Hier sieht man eben auch nochmal ganz klar diese Benachteiligung und hier müssen sich eben die Universitäten der Diversität, die in der Bevölkerung besteht, eben weiter öffnen.
Denn aktuell machen bundesweit rund 50% der Jugendlichen das Abitur. Und nicht nur 15%, wie bei den Angehörigen der Sinti und Roma.
Armin Himmelrath berichtete. Wenn es so wie eben im Bericht um die Diskriminierung von Sinti und Roma im Schulsystem geht, dann sind Lehrkräfte schnell überfordert, wissen nicht, was sie der Gewalt und der Ausgrenzung im schulischen Raum entgegensetzen sollen. Diese Hilflosigkeit wird kaum aufgefangen in der Lehrkräfteausbildung oder später durch zeitgemäße Unterrichtsmaterialien, mit denen sich zum Beispiel Antiziganismus, also die Stigmatisierung und Diskriminierung von Sinti und Roma, aufgreifen ließe. Ganz ähnlich verhält es sich beim Umgang mit dem Thema Antisemitismus. Hier soll nun ein virtueller Methodenkoffer helfen. Christian Röther hat sich ihn angeschaut.
Malmat, auf Deutsch Stachel, so heißt der neue virtuelle Methodenkoffer gegen Antisemitismus. Lehrkräfte können sich hier Anregungen, Arbeitsblätter und Ähnliches besorgen. Etwa wenn sie den Konflikt um Israel und Palästina thematisieren wollen oder wenn auf dem Schulhof Du Jude als Schimpfwort gebraucht wird.
Wir Lehrkräfte müssen uns in diesem Feld tatsächlich weiterbilden, gerade diejenigen, die vielleicht in dem Studium sich noch nicht so der Hauptsache nach mit Antisemitismus beschäftigt haben,
sagt Mehmet Can, Lehrer für Geschichte und Politik am Campus Rüttli in Berlin-Neukölln. Mehmet Can befasst sich schon lange mit Antisemitismus und hat sich den virtuellen Methodenkoffer angeschaut.
Hier ist der Vorteil, die werden gebündelt, das sind Best-Practice-Beispiele, bewährte Methoden, die wir dann quasi an einer zentralen Anlaufstelle wiederfinden.
Lehrkräfte unterstützen, die Antisemitismus entgegenwirken wollen. Das ist ein Ziel des Methodenkoffers. Denn in ihrer Ausbildung würden Lehrerinnen und Lehrer oft wenig oder gar nichts über Antisemitismus lernen, kritisiert Nathalie Kaiser.
Es findet keinerlei Sensibilisierung für das Thema eigentlich statt, verpflichtend. Im Rahmen der Bildungswissenschaften wird zwar sehr wohl über Rassismus gesprochen und das ist auch berechtigt, allerdings ist Antisemitismus eben keine Unterkategorie von Rassismus. Antisemitismus ist Antisemitismus und Rassismus ist Rassismus.
Nathalie Kaiser ist Pädagogin und hat selbst auf Lehramt studiert. Sie ist eine der beiden Macherinnen des Methodenkoffers und will erreichen, dass Antisemitismus nicht nur in Fächern wie Geschichte oder Politik behandelt wird.
Zum Beispiel nehmen wir das Fach Spanisch. 1492. ist ein Thema, definitiv in der Oberstufe.
1492 wurden die muslimischen Herrscher vollständig von der Iberischen Halbinsel vertrieben. Portugal und Spanien waren wieder katholisch, mit erheblichen Auswirkungen auch auf die jüdische Bevölkerung.
Dazu gehört eben auch die Vertreibung und die Inquisition von Jüdinnen und Juden. Das heißt also, da gibt es durchaus Anknüpfungspunkte, die man als Lehrkraft allerdings dementsprechend auch erkennen möchte. Also man sollte es wollen.
Zugleich soll der Methodenkoffer Judenfeindschaft und Antisemitismus nicht ausschließlich als geschichtliches Thema behandeln. Im Gegenteil.
Genau, dem stellen wir uns ja eben entgegen, dass wir uns eben keine Historisierung des Themas wünschen, weswegen wir die NS-Zeit auch ausklammern.
Das ist mir aufgefallen und ich finde es auf jeden Fall gut und wichtig, dass man Antisemitismus nicht der Hauptsache nach unter dem Aspekt der Shoah sieht, sondern tatsächlich auch als ein gegenwärtiges Phänomen und die sich verändernden aktuellen Erscheinungsformen des Antisemitismus sich anschaut.
Meint der Berliner Lehrer Mehmet Can.
Mein Wunsch wäre es aber trotzdem, dass man die Shoah nicht aus dem Blick verliert und da vielleicht ergänzend noch Materialien sammelt, die dieses Thema weiterhin angehen.
Solche Rückmeldungen aus der Praxis erhoffen sie sich, sagt die Historikerin Marina Friemelt, die den Methodenkoffer mitkonzipiert hat.
Das ist für uns sehr wichtig, denn wir möchten das ganze Projekt nicht einfach in die Welt gesetzt haben und damit unsere Arbeit für beendet erklären, sondern im Gegenteil betrachten wir diesen Launch als den Auftakt dazu, dass wir jetzt erst vertieft weiterarbeiten und in die Materie gemeinsam einsteigen können.
Dann hat Mehmet Can auch gleich noch einige weitere Anregungen.
Für die Zukunft würde ich mir persönlich wünschen, noch mehr Materialien, die vielleicht den sekundären Antisemitismus angehen, also dieser Antisemitismus aus Erinnerungsabwehr oder Antisemitismus, der sich aus dem Kontext von Verschwörungstheorien speist. Auch das wird, glaube ich, ein Thema sein, das uns weiter beschäftigen wird.
Dank Malmat haben Lehrkräfte jetzt eine Möglichkeit mehr, sich gebündelt und fundiert mit Antisemitismus auseinanderzusetzen.
Krankenpflege zu studieren, das ist in Deutschland schon seit gut 15 Jahren möglich, allerdings lange Zeit nur zusätzlich zu einer Ausbildung zum Kranken- und Altenpfleger. Seit 2020 ist das anders. Seitdem reicht ein Bachelorstudium in der Pflege, um als Pflegekraft arbeiten zu können. Doch die Studienplätze werden kaum belegt. Woran das liegt, hat Manfred Götzke für uns recherchiert.
Seit dem letzten Wintersemester gibt es einen neuen Weg, um Krankenpflegerin oder Krankenpfleger zu werden. Ein reines Bachelorstudium, das ohne eine vorherige Pflegeausbildung auskommt. Die Bundesregierung hatte gehofft, die akademische Pflegeausbildung so attraktiver zu machen. Denn Deutschland braucht mehr studierte Pflegefachleute. Da sind sich im Grunde alle Experten einig, sagt Sascha Köpke. Er ist Professor für Pflegewissenschaft an der Uniklinik Köln.
Wir haben ja so Vorgaben oder so Vorschläge, ja, dass ein Teil der Pflegenden in Zukunft akademisch qualifiziert sein soll. Ja, 10-20% hat der Wissenschaftsrat vor jetzt auch schon 10 Jahren gefordert. Ja, in der konzertierten Aktion Pflege ist es nochmal bekräftigt worden.
Doch der neue Weg in die akademische Pflege, er wird kaum eingeschlagen. Von rund 6.000 neuen Studienplätzen an den unterschiedlichen Hochschulen sind mehr als die Hälfte im vergangenen Wintersemester nicht belegt worden. Das hat eine Abfrage des Deutschen Pflegerates und der Gesellschaft für Pflegewissenschaften ergeben. Der Hauptgrund, die potenziellen Studierenden können sich das reine Pflegestudium gar nicht leisten.
Weil die nicht-akademische Pflegeausbildung finanziert ist, das heißt, die Auszubildenden bekommen eine Ausbildungsvergütung und die akademische Qualifikation ist eben nicht refinanziert. Die Studierenden sind, wie andere Studierende auch, darauf angewiesen, sich entweder ihr Geld nebenbei zu verdienen, von ihren Eltern zu bekommen oder BAföG zu beantragen.
Doch das Problem zum Jobben ist keine Zeit, denn anders als etwa beim Bachelor in BWL oder Chemie haben die Pflegestudierenden in den kompletten Semesterferien Praktika in der Klinik. Und die sind unbezahlt, sagt Christine Vogler, Vizepräsidentin des Deutschen Pflegerates.
Im Pflegestudium muss man genauso viel Praxiszeiten absolvieren wie in der Ausbildung. Ich kann in den Semesterferien gar nicht arbeiten gehen als Studentin oder als Student. Und deswegen entscheiden sich natürlich viele, die Interesse daran hätten, wirklich auch Pflege zu studieren, entscheiden sich viele gegen das Studium und gehen dann am Ende doch in die Ausbildung oder machen was ganz anderes.
Was den Aufwand und die Struktur betrifft, gleicht das neue akademische Pflegestudium eher einem dualen Studium. Bei dem haben Studierende einen Vertrag mit einem Unternehmen und erhalten Monat für Monat eine Ausbildungsvergütung. Die Pflegestudierenden sollten zumindest für die Praktika bezahlt werden, fordert Vogler.
Wir haben einen Vergleich. Die Hebammen, die werden ja auch ab diesem Jahr an den Universitäten in Deutschland ausgebildet. Und da bekommen die Praxisausbildung vergütet.
Außerdem, so fordert der Pflegerat, müsste die Praxisanleitung in den Kliniken über die Krankenkassen refinanziert werden. Das ist anders als bei den beruflich qualifizierten Pflegern, bei den Bachelorstudierenden nicht der Fall.
Im Studium gibt es hierfür kein Geld und das heißt, viele Praxispartner sagen, ich kann mir das gar nicht leisten, jetzt noch Studenten auszubilden und bieten gar keine Praktikumsplätze an.
10-20% der Pflegekräfte sollen also künftig akademisch ausgebildet sein, so der Plan der Bundesregierung. Eigentlich ist das noch viel zu wenig, sagt Pflegeprofessor Köpke. Wenn es nach ihm ginge, müssten wie in fast allen anderen EU-Staaten auch alle künftigen Pflegerinnen studieren. Aus einem einfachen Grund.
Das wissen wir aus vielen internationalen Erhebungen, dass der Anteil von akademisch ausgebildeten Pflegenden tatsächlich dazu führt, dass die Versorgungsergebnisse besser sind, dass deutlich weniger Patienten versterben. Das sind schon mal harte Zahlen.
Das Interesse an der akademischen Pflegeausbildung sei eigentlich auch da, sagt Köpke. Immer mehr Abiturienten streben in den Pflegeberuf und die wollen studieren, wenn sie es sich denn leisten könnten.
Die sagen, naja, ich sehe eben dieses Feld auch mit einem großen Wissensschatz und sehe, dass das ein Feld ist, wie die Medizin, wie verschiedene andere Gesundheitsprofessionen, wo es sehr, sehr viel Forschung gibt, wo sehr viel Dynamik drin ist und daran möchte ich gerne teilhaben.
Wir haben unsere Sendung mit der Elite-Hochschule ENA begonnen und enden mit dem Blick auf die amerikanischen Top-Universitäten. Die haben in diesem Jahr eine Rekordzahl an Bewerbungen um Studienplätze erhalten. Diese Entwicklung gehe teilweise auf die Corona-Pandemie zurück, weil viele Universitäten und Colleges auf die sonst üblichen Aufnahmetests verzichtet hätten, erklärte die Organisation Common App, die Bewerbungen an rund 900 solcher Einrichtungen in den USA ermöglicht. Insgesamt sei die Zahl der Bewerbungen an den großen privaten Unis um 22% gestiegen. Und das war's von uns von Campus und Karriere. Am Mikrofon war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.